wie
Spanien.
Oder so, ja. Du, für mich ist das heute als Spanienliebhaber ja ein absolutes Heimspiel. Für dich ja sowieso, aber.
Sowieso.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ja, willkommen. Heute geht's nach Spanien.
Herzlich willkommen, Freunde des Lichts und der guten Laune.
Genauer gesagt reisen wir heute ins Herz von Kastilien und León. Also
jawohl.
In die Ribera del Duero.
Mhm.
Und wenn ihr euch für Wein aus Spanien interessiert, dann kann man, glaube ich, sagen, Lou, kommt man an dieser Region definitiv nicht vorbei.
Nee, also hier kommen wirklich einige der renommiertesten und begehrtesten Rotweine der Welt her. Warst du schon mal vor Ort?
Ja, klar.
Du warst schon mal in Ribera del Duero?
Ja, und ich war auch schon mal in León.
Also ich finde es richtig, richtig schön. Ich war vor, wann war das? Ich meine 2023. War ich das erste Mal vor Ort und ich fand es wirklich richtig, richtig schön. Also eine ganz eigene Landschaft, also so karge Hügel, Pinienwälder, Unmengen an Wein selbstverständlich. Und du hast halt auch so diese verschiedenen Hochebenen,
ja.
Und Weine halt eben auch super. Und wir haben heute 3 Rotweine für euch mitgebracht.
So funzt es heute. 3 Weine und die werden euch, wenn ich so geguckt habe, euch die unterschiedlichsten Seiten zeigen.
Genau, 3 Weine, Höhenlagen, Einzellagen und alte Reben. Und dazu gibt es selbstverständlich wie immer Tipps für ein Food Pairing und natürlich auch Reisetipps, weil wir sind
richtig.
Ja nicht nur der Wein-Podcast, wir sind ja auch der Reise-Podcast.
So sieht's aus.
Da habe ich einige, weil ich habe mir dann vor Ort auch echt einige Sachen angeguckt und ich habe auch einen richtig coolen Restaurant-Tipp für euch.
Das klingt alles nach einem guten Plan. Bevor wir das erste Fläschchen öffnen, wir fangen vorne an. Con el Básico, wie man so schön sagt, also mit den Basics. Ribera del Duero. Wo liegt es und was ist typisch bzw. besonders für diese Region?
Also Ribera del Duero liegt im Herzen von Kastilien und León auf dem kastilischen Hochplateau der sogenannten Meseta in der Region Kastilien und León. Also ungefähr 150 Kilometer nördlich von Madrid und erstreckt sich entlang des Flusses, Jonas?
Das ist,
Duero.
Duero,
richtig. Der halt eben durch diese nordspanische Hochebene fließt. Und die Appellation erstreckt sich über 115 Kilometer von Ost nach West und ganz wichtig umfasst 4 Provinzen, nämlich Burgos als größten Bereich, Valladolid als tiefstgelegenen Bereich, Soria als der Ort, wo der Duero entspringt und Segovia als kleinste.
Und wie groß ist das alles zusammen?
Also etwas unter 28.000 Hektar, also auch hier vergleichbar mit Rheinhessen von der Größe.
Aber für Spanien ist das eher überschaubar, ne?
Exakt, weil, kleiner Reminder, Spanien das Land ist mit der weltweit größten Rebfläche, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Was das Volumen betrifft, also das Produktionsvolumen, da streiten sich Italien, Frankreich und Spanien immer so um Platz 1, 2 und 3. Aber das sind die 3 Länder, die wirklich enorm viel Fläche haben.
Aber es geht ja nicht immer um Quantität, es geht um Qualität.
Richtig. Richtig, ja. 1982, Stichwort Qualität, wurde die DO mit gerade mal 9 Weingütern gegründet. Heute sind es über 300, verteilt wiederum auf 118 Gemeinden. Und wie gesagt, hier stammen einige der begehrtesten und auch teuersten Rotweine.
Und 3 davon werden wir heute im Glas haben. Kommen wir zum Klima.
Mhm.
Ist das moderat? Ist das extrem?
Also das ist schon besonders. Also ich habe sehr gefroren in den Morgenstunden, als ich vor Ort war. Also wir waren zur Weinlese vor Ort und das war schon echt krass. Ich habe eine Weinlese morgens selten so kalt erlebt.
Mhm.
Man hat eigentlich so ein extrem stark kontinentales Klima mit sehr heißen Tagen und wiederum kalten Nächten. Stichwort sehr, sehr kühlen Morgen. Und die Temperaturen können im Winter auf bis zu minus 20 Grad fallen und im Sommer auf über 40 Grad steigen. Und es gibt weniger als 400 Millimeter Niederschlag im Jahr, dafür aber halt eben über 2400 Sonnenstunden. Und das ist halt schon crazy. Und auch ganz entscheidend für die Entwicklung der Beereninhaltsstoffe sind halt die Höhenmeter. Denn die Weinberge in Ribera del Duero liegen zwischen 700 und über 1000 Metern Höhe. Und das zählt zu der durchschnittlich höchsten Weinbergshöhe in ganz Europa.
Bevor wir probieren, wir müssen tatsächlich erst durch die Basics durch. Aber vielleicht kannst du schon mal eine Flasche aufmachen.
Ja, habe ich gerade auch gedacht.
Weißt du,
ich mach mal alle 3 auf.
Mach mal alle 3 auf, dann atmen sie auch ein bisschen, oder?
Ach ja.
Die Frage ist, ¿qué significa eso para el vino? Also was heißt das konkret für den Wein, was du eben gesagt hast, diese ganzen klimatischen Bedingungen?
Ja, die kühlen Nächte veratmet natürlich die Säure in der Beere wesentlich langsamer als jetzt beispielsweise in Regionen, in denen es auch nachts warm wäre. Das heißt, dass diese natürliche Kälte durch die Höhenlagen, aber natürlich auch bedingt durch dieses stark geprägte kontinentale Klima, dem Säureabbau auf natürliche Art und Weise halt eben entgegenwirkt. Mhm. Und gleichzeitig sorgt aber wiederum die Sonne auch dafür, dass sich die Beereninhaltsstoffe, jetzt nicht nur die Säure, sondern auch das Gerbstoff, ja, das Aroma, wir kommen ja gleich auf die Rebsorten zu sprechen, sich optimal entwickeln. Weil wenn es nur kalt wäre, dann könnten wir halt eben diese Rebsorten, die dort wachsen, ja gar nicht anpflanzen. Ne? Mhm. So.
Wir nähren uns den drei Fläschchen aus dem Ribera del Duero. Bevor wir über die Rebsorten sprechen, lass uns über die Böden schnacken.
Ja. Im Ribera del Duero sind offiziell über 32 verschiedene Bodentypen bekannt.
Oha.
Und zu den häufigsten zählen Lehm, Kalk und Kies, ja. Also in den tieferen Lagen am Fluss, da dominiert eher so Sand und Flusskies. Mhm. Die Weine werden, ist immer die Frage, kann man Boden schmecken, kann man Boden schmecken?
Kann man, haben wir doch schon bewiesen.
Ja, also es prägt definitiv. Es prägt definitiv den Wein, ist so ein bisschen duftiger und auch, könnte man sagen, geschmeidiger. Und dann haben wir in den mittleren Hanglagen eher so einen Mix aus Ton, Lehm und Sand. Und in den höheren Lagen überwiegt halt Kalk. Und das ist natürlich ein beliebter Boden, der weltweit Top-Weine erzeugt und den auch alle Weingüter haben wollen. Ja?
Jetzt kommen wir zu den Rebsorten, also den Trauben.
Den Träubchen.
Kurzer Funfact an dieser Stelle.
Ja.
Trauben sind in Spanien ein Glückssymbol. Weißt du das? An Silvester gibt es einen Brauch.
Ja, das war jetzt so ein krasser TikTok-Trend.
Ach, echt?
Trend. Oh mein Gott, was ist mit mir los?
Man isst 12 Stück,
ja,
12
ja.
Trauben um 0 Uhr, pro Glockenstark eine.
Weil, soll es nicht auch irgendwas, nur Glück für die Liebe oder so?
Ja, aber ich habe mich mal gefragt, was passiert, wenn du eine vergisst oder so? Hast du dann Pech in der Liebe?
Dann geht's richtig rund.
Okay, ja. Welche Rebsorten wachsen in der Ribera del Duero?
Das ist eigentlich sehr einfach zu merken. Steht auf dem Etikett Ribera del Duero, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es sich fast immer um Tempranillo handelt. Und hier im Duero, also es gibt unglaublich viele Synonyme von Tempranillo oder für Tempranillo. In Ribera del Duero heißt die Sorte Tinta del País oder Tinto Fino. Also es gibt sehr, sehr viele Weinbergsanlagen, wo dann vorne drauf steht Tinto Fino und das ist halt einfach Tempranillo.
Ist doch voll schön. Tinta del País.
Mhm.
Die Tinte des Landes, ne?
Ja. Und jetzt kommt der Unterschied zu anderen Weinanbauregionen in Spanien. Rund 96% der gesamten Rebfläche entfallen auf diese eine rote Rebsorte. Und das macht Ribera del Duero zur reinsten Tempranillo-Appellation der Welt. Und alle DO-Weine, ja, also wenn ihr irgendwo auf dem Etikett DO lest, also alle Weine aus der DO Ribera del Duero müssen mindestens 95% Tempranillo enthalten.
Und du, ja? Wir haben bei Cheers bestimmt schon mal drüber gesprochen, aber nochmal zum Nachholen. Tempranillo, das sind tiefdunkle Trauben.
Und aus dieser Traube entstehen tief dunkle, ja, man kann schon sagen, sehr reichhaltige Rotweine mit diesem charakteristischen Duft nach Kirschen, Feigen. Für mich ganz typisch für Tempranillo, könnt ihr euch echt mal notieren, ist Dill.
Also Dill.
Ja, ich finde Dill
dafür
ist.
Dafür liebe ich
so
dich ja. Man
typisch.
Denkt so, was kommt jetzt? Und dann sagt sie Dill.
Dill, ja, nee, ja. Das ist so, also für mich ist es so, okay, typisch. Aber auch Zedernholz, ne? Bis hin zu Kakao, Tabak oder auch Kokos.
Kokos?
Ja, weil halt eben, ich war vor Ort und dann hat mir ein Winzer erzählt, dass wir Tempranillo im Holz ausbauen müssen. Da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Weil Tempranillo eine großartige Rebsorte ist. Es ist aber auch eine, man kann schon sagen, eher buschikosere Rebsorte. Mhm. Er hat gesagt zu mir, Tempranillo hat für ihn immer eine sehr trockene Gerbstoffstruktur, also etwas sehr Austrocknendes. Und wir brauchen den Holzfassausbau, um das so ein bisschen geschmeidiger hinzubekommen. Und bedingt dadurch, dass halt eben Tempranillo oft im Holz ausgebaut wird.
Mhm.
Also wir haben ja zwei Möglichkeiten, oder wir haben mehrere Möglichkeiten, aber so die Klassiker sind entweder französische Eiche zu nehmen oder amerikanische Eiche. Und gerade bei diesen buschikoseren Rebsorten wie Tempranillo packt man sie oft eher in die amerikanische Eiche, weil sie das einfach richtig gut verträgt, die Rebsorte. Weil amerikanisches Holz ist immer ein bisschen gröber und das gibt halt so sehr viel Valinin ab, so dieses Tabak, dieses Zedernholz, aber insbesondere Kokos. Also wenn ihr Kokos in der Nase habt, ist es für mich immer ein Indiz dafür, dass der Wein in amerikanischer Eiche ausgebaut worden ist und nicht in französischer.
Was ist noch typisch für Tempranillo?
Auf jeden Fall eine prägnante Säurestruktur und halt eben so eine gewisse schon auch Fruchtigkeit und auch Frische. Ja, also man darf jetzt nicht denken, okay, das ist jetzt irgendwie alles komplett holzgelutscht und so krass. Aber es hat halt eben dieses kräftige Gerbstoffgerüst.
Soweit Tempranillo. Was gibt es noch für Sorten?
Weitere Sorten, die oft enthalten sein können, sind beispielsweise Cabernet Sauvignon für noch mehr Frische und Säure. Merlot für so eine gewisse Fruchtigkeit. Garnacha Tinta. Also ich bin zum Beispiel auch ein riesengroßer Fan von Garnacha Tinta. Ich finde, das sind Weine, die haben immer noch mal eine ganz andere Strahlkraft, immer noch so eine andere Saftigkeit. Also Garnacha Tinta liebe ich auch sehr. Und dann gibt es auch noch eine weiße Rebsorte.
Ach was, ich wollte gerade fragen. Ribera del Duero ist nur rot, nein.
Habe ich das erste Mal vor Ort probiert, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und das ist Albillo Mayor. Das ist die einzige zugelassene Weißweinsorte. Nimmt ungefähr aktuell 500 Hektar in Anspruch. Das ist aber erst in Ribera del Duero erlaubt, seit 2019 da Weißwein zu machen. Und ich fand sehr charakteristisch für Albillo Mayor. Ich habe leider nicht so viele probieren können. Es waren, glaube ich, nur so 10 oder so, ne, weil wir haben halt auch nicht viel Fläche, wo es angebaut wird. Aber ganz typisch fand ich so diesen Duft nach weißen Blüten, Äpfeln, Orangen und vor allen Dingen Kamille. Fand ich sehr cool, ja. Also das bleibt mit Sicherheit auch spannend zu beobachten, inwieweit da die Fläche zunimmt und was die Leute vor Ort draus machen.
Du, wo wir gerade bei den Reben sind,
ja.
Du hast es eben schon mal ein bisschen angerissen. Alte Reben spielen eine richtig große Rolle im Ribera del Duero, ne?
Ja. Definitiv. Ich war vor Ort bei einem Weingut. Das sind so richtige Rebknochze. Und das sind Bushwines. Also meistens wachsen diese alten Reben in Bushwines, also einfach wie so Büsche auf dem Boden. Das heißt, die Reben wachsen nicht im Spalier. Und das sind richtige Oschis. Also so richtige, also diese alten Reben, das ist der Wahnsinn. Und die haben natürlich auch, tragen natürlich weniger Träubchen. Die Träubchen sind dafür aber konzentrierter, ergeben ganz andere Weine. Und um euch mal so ein paar Zahlen zu droppen, also über 17% der Bestände sind 35 Jahre alt und älter, 7% über 50 Jahre, 5% sogar über 80 Jahre.
Über 80 Jahre?
Und knapp 1% sind über 100 Jahre alt. Und das ist natürlich crazy. Und wie gesagt, es sorgt einfach für eine andere Konzentration der Beereninhaltsstoffe. Die Rebe trägt natürlich, ist wie ein alter Mensch, ne?
Ja.
Ist weniger aktiv, aber das, was die alten Menschen dann machen, ist meistens ganz gut.
Ist weiser.
Ist weiser. Ja, genau. So kann man es eigentlich ganz gut vergleichen.
Ist das noch viel Handarbeit da? Also,
naja,
die Lese?
Das ist Handarbeit.
Ja?
Die Baschweins, wie willst du die mechanisieren? Und das geht halt richtig in den Rücken, ne?
Soll ich dir mal wieder ein bisschen Pause geben, damit du die nächste Flasche öffnen kannst?
Ja, das
also
gut.
Trinken tun wir ja noch nicht.
Weißt du, wenn ich so im Redeflow bin, ja, ne, dann.
Bei dir ist Trinken oder Reden.
Ja. Ja. Man lernt aber einfach immer am meisten, auch nochmal für euch zu Hause, wenn man in der Region ist, ne? Mit den Leuten sprechen, Weingüter besuchen, mit denen zusammen in den Weinberg gehen, sich das mal alles erklären lassen.
Ein bisschen Zeit nehmen.
War eine Woche, glaube ich, da, ja.
Ja, aber ich glaube, man sollte dann seinen Kalender auch nicht so voll bauen, seinen Reisekalender. Ja, ne? Ja. Du musst dir einfach ein bisschen Zeit nehmen, wie du sagst.
Ja,
das finde ich also immer so toll, wenn du deine Stories machst und dann einfach mit einer Flasche und zwei Gläsern dann irgendwo hinfährst. Also wenn du alleine bist, aber meist reist du ja zu zweit. Und dann, und dann setzt du dich irgendwo hin. Also das geht ja auch. Man muss nicht
Sicher, man muss ja nicht überall immer einkehren. Man kann ja auch einfach mal. Was ich auch cool finde in Ribera del Duero, die geben auch so ein bisschen mehr Gas, was so Weintourismus angeht. Ne? Man kann mittlerweile Fahrradtouren machen mit Picknick. Ich mache direkt die dritte auch. Ich bin gerade im Redeflow.
Nee, bis hier.
Kann man auch
Öffnungsflow
so Fahrradtouren machen mit Picknickkörben. Und weißt du, das lockt ja auch immer Leute. Und das ist ich finde es auch schön. Man lernt die Weinregion dann einfach nochmal ein bisschen anders kennen, als wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist. Und auch noch ein spannender Fakt ist, dass die durchschnittliche Größe einer Parzelle in Ribera del Duero nur einen halben Hektar groß ist. Und, also wirklich kleinteilig, und knapp 65% der Trauben werden von Hand gelesen.
Mhm.
Ne? Also selbst da, wo man mechanisiert arbeiten könnte, mit einem Vollernter durchbrettern, wird per Hand gelesen. Gibst du mir mal an?
Geht's los jetzt?
Ach, sollte ich schon? Oh Gott, jetzt war ich voll im Redefluss. Ja, ich weiß nicht eigentlich. Können wir schon anfangen?
Aber du kannst
Komm, wir sagen mal Cheers. Wir sind ja flexibel, komm.
Haben wir uns noch gar nicht mit Cheers begrüßt?
Wenn ich anfange, über Wein zu labern, ne, dann ist halt auch
Cheers.
Cheers, lieber Jonas.
Cheers, liebe Lu.
Das ist mir wie immer, mein Cousin sagt immer, es ist mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, wir... Schöne Grüße an den Cousin.
Ja, ohne Scheiß.
Auf den Flaschen hinten steht ja zum Beispiel Crianza, Reserva, Gran Reserva.
Cosecha.
Was heißt das genau?
Also das sind so lustige, bunte Etiketten, die findet ihr meistens auf dem Rückenetikett. Und das gibt einfach Aufschluss über die Reifezeit der Weine in der Flasche, aber auch im Kleinholzfass vor Markteintritt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Crianza, bedeutet mindestens 24 Monate Reifezeit, davon mindestens 12 im Fass. Reserva sind in Summe 36 Monate und Grand Reserva 60 Monate.
Und Cosecha?
Und ja, Cosecha heißt eigentlich Jungwein. Ja? Also keine Definition der Reife, also wie lange es jetzt in der Flasche war oder im Fass. Und das ist gerade eine sehr spannende Entwicklung in Ribera del Duero, weil immer weniger Weingüter klassische Crianza, Reserva oder Grand Reserva produzieren, weil sie ihren Wein halt einfach genau die Reifezeit geben wollen, die der jeweilige Wein auch braucht. Und dann werden die Weine eben einfach als Cosecha etikettiert. Und ob und wie lange dann der Wein im Fass war, weiß dann halt eben nur das Weingut. Ja? Und übersetzt könnte man sagen, bei Cosecha alles kann, nichts muss. Mhm. So, das ist ganz wichtig, weil es halt gerade wirklich ein sehr, sehr starker Trend ist. Und was ja auch irgendwo Sinn macht. Also da geht es jetzt einfach wieder mehr hin Richtung Terroir-Fokus. Ja? Generell kann man aber sagen, dass wenn Cosecha auf dem Etikett steht, handelt es sich oft um eine, ja, also immer so eine Aufweichung rein, frischere, elegantere Stile mit weniger Holzeinfluss und wie gesagt, mehr Terroir-Ausdruck, Weinbau in Höhenlagen, Fokus auf die Einzellagen, also mehr den Fokus darauf, wo ist der Wein gewachsen, als wie baue ich ihn im Keller aus. Das kann man, glaube ich, so ganz gut übersetzen.
So, Frau Schmidt.
Ja.
Theorie ist überstanden, jetzt kommen wir zur Praxis.
Der Wein der Woche.
Drei Weine hast du dabei, die hast du am Anfang darüber gesprochen, drei unterschiedliche Seiten dieser Region zeigen.
Mhm. Unser erster Wein steht für Höhenlagen und Terroir. Das ist der Punto Geodesico aus 2021 von Trust. Man muss dazu sagen, 2021 war in Ribera del Duero, wie in vielen anderen, ja, ich glaube fast auf der ganzen Welt, ein sehr kühles Jahr. Das spielt natürlich gleich so ein bisschen in der Säurestruktur auch eine Rolle. Ich gebe ihn dir mal rüber. Bitteschön, kannst du mal drauf gucken.
Punto Geodesico, das ist sowas wie ein Vermessungspunkt. Das heißt, der höchste Punkt wahrscheinlich, der höchste Punkt dieses Weinbergs, richtig?
Richtig, des Weinguts.
Des Weinguts.
Ja, und der liegt auf rund 900 Metern und zwar in der Provinz Burgos. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Ribera del Duero sich über vier Provinzen erstreckt. Wir sind jetzt in Burgos und... Das ist jetzt eine der höchsten Weinlagen in der gesamten Appellation. Mhm. Jonas, ich würde sagen, wir gehen rein. Cheers.
Okay, geh du vor.
Okay. Also, wollen wir zuerst mal einen Blick auf die Farbe werfen?
Ja.
Ist schon tiefdunkel, ne?
Ich hätte jetzt also schön gesagt, aber soll ich ja nicht, hast du gesagt.
Nee, man sagt nicht schön.
Tiefrot.
Also, weißt du, was ich immer ganz gut finde? Stell mal das Glas hin, wir haben natürlich keinen weißen Untergrund. Und siehst du noch den Stiel vom Wein?
Was kommt jetzt?
Glas. Ich sehe noch so ein bisschen.
Ach so, wenn ich oben durchgucke durch das Glas. Das ist ja ein netter Test. Ja, ja, so ganz,
ganz
dezent.
Leicht, ne?
Ja.
Es ist schon super dicht in der Farbe auch. Ne?
Aber sehr schöne. Ach so,
sehr
nee,
tief.
Darf ich nicht.
So ein, sehr tief. So ein Brombeer, wie wenn man so eine Brombeere in den Fingern zerquetschen würde, hat so ein Brombeerrot in der Nase. Hm. Ja, man hat schon dieses Kirschige, ne? Aber auch so dieses Zedernholz.
Ist meins, ne?
Ja, magst du es? Ja?
Ja, und auch nicht so viel Holz.
Ich habe jetzt mal, Entschuldigung fürs Schlürfen, demonstrativ mal ein bisschen mehr Sauerstoff hinzugefügt. Also, es hat schon eine kräftige Säurestruktur. Ich bin schon was am Sabbern. Und richtig viel Gerbstoff auch. Mhm. Ich finde, die Weine sind übrigens, Kompliment an die Regie, perfekt temperiert. Also auch hier nochmal der Hinweis.
Ich würde dich korrigieren an dieser Stelle.
Bitte.
Ich würde sagen, es ist keine kräftige Säurestruktur, sondern eine lebendige Säurestruktur.
Oh, Jonas, jetzt machst du mir aber Angst, ne? Aber du merkst, weißt du, was ich meine vom Gerbstoff?
Ja.
Das ist so ein bisschen
körniger, das ist ein guter Test, den du gemacht hast.
Körniger auch, ne? Man richtig viel Beerenfrucht, wie gesagt, feinkörnige
und
so Tanninstruktur.
Was ist da jetzt drin?
Ist 100% Tempranillo. Mhm. Ich habe mir die Weinexpertise gezogen. Und da steht drauf, 100% Tinta del País.
Oh, ich liebe es, Tinta del País.
Ja, aber es ist einfach wieder ein weiteres Synonym für Tempranillo. Ja. Also lasst euch da, wie gesagt, nicht verunsichern. Ja, und hier sieht man einfach super, ne, dieser Einfluss der doch hohen Lage mit den dann zusätzlich on top kühleren Nächten, weil wir uns einfach in einer anderen Höhe befinden. Das wirkt sich einfach sehr schön auf die Säurestruktur aus. Es ist super lebendig, es macht richtig Spaß. Der Wein hat so eine Trinkfreudigkeit. Und das wäre mit Sicherheit anders, als wenn die Reben jetzt in der Talebene stehen würden, wo sich die Hitze vielleicht auch mal ein bisschen mehr staut, ja, und die Säure auch schneller veratmet wird. Und das ist halt hier nicht der Fall.
Auch wenn es jetzt in dem Moment rein hypothetische Frage ist, denn wir sind noch nicht so weit. Wir probieren unfassbar leckere Weine in Cheers, aber es gibt keinen, der für uns kocht. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann noch. Aber was würde denn passen, wenn jetzt jemand kochen würde?
Boah, also ich finde, also auch nochmal vielleicht hier der Hinweis, das ist jetzt 2021, Supersäure, Gerbstoffstruktur, jetzt endlich mal drüber gesprochen, hat auch ein fantastisches Lagerpotenzial. Ne? So, wenn der jetzt noch ein bisschen gereifter wäre, ich finde halt immer, gereifte Weine sind in der Kombination mit Speisen immer nochmal ein bisschen geiler. Aber ja, du, ganz ehrlich, Lammkotelett, Rinderfilet. Ich glaube auch, es hat auch so einen leicht erdigen Touch in der Nase. So ein Pilzrisotto würde dementsprechend auch sehr gut passen, ja. Weil auch einfach so diese Erdigkeit der Pilze einfach wunderbar mit der Tiefe des Weins funktioniert, aber halt eben auch die Aromatik so ein bisschen reflektiert. Oder halt auch ganz ehrlich, also ich habe selten so viel Käse und Schinken gegessen wie in Spanien. Das gibt es gefühlt immer. Meine Fotografin, Props gehen raus an Nadine, die konnte das irgendwann nicht mehr sehen. Die war so, ich muss jetzt unbedingt mal was Warmes essen, weil überall gab es diese komischen kleinen Grissini-Dinger. Oh, das heißt nicht Grissini da, aber ihr wisst, was ich meine.
Du sehnst dich doch auch.
Ja, und also ich finde es schon cool, wenn man ankommt, aber irgendwann denkt man sich so, boah, was Warmes wäre schon ganz nice. Ja, also dementsprechend ein reifer Manchego dazu, ja, ne? So ein harter, würziger Käse aus La Mancha, der passt zur Tempranillo. Wie die Faust aufs Auge.
Ja. Also bei der Höhe waren wir jetzt. Lass uns rüber. Einzellage, hast du vorhin gesagt.
Einzellage.
Also der zweite Wein, den wir jetzt probieren, der kommt aus einer Einzellage.
Ja.
Was bedeutet das denn?
Ein Einzellagenwein ist ein Wein, der von nur einer einzigen genau definierten Parzelle stammt. In dem Fall aus Ribera del Duero. Und dieser Wein stammt jetzt aus einer Einzellage in Valladolid. Also wir sind in der Provinz Valladolid und der Wein kommt von der Familia Comenge, Comenge Bodegas y Viñedos. Und ja, ich schenke jetzt erstmal ein, oder?
Mach mal.
Stammt aus 2020, also gerade hatten wir 2021, jetzt haben wir 2020. Ist fast ein bisschen brillierend an der Farbe, so ein bisschen.
Wir haben jetzt im Glas eine einzige Parzelle.
Genau, also ein Fleckchen, also die Reben wachsen auf einem Fleckchen. Abgefahren. Die Reben hier sind jetzt gewachsen auf einem Boden aus Ton, Lehm, Sand und Flusskieselchen. Tinta del País ist auch wieder die Hauptrebsorte. Was brauchst du, die Flasche?
Ja, ich wollte mal wissen, wie Familia Comenge, ne? Familia Comenge.
Und das ist schon ganz spannend, weil du siehst auf dem Rückenetikett steht der Reserva, ne? Also die Mittelstufe, Crianza Reserva, Gran Reserva. Ist schon wesentlich kräftiger in der Farbe, aber auch so ein bisschen brillierender. Nase wesentlich konzentrierter als eben, auch so ein bisschen vordergründiger.
Wieder meins.
Ich finde sehr viel dunkle Frucht, Brombeere, aber auch so ein bisschen Pflaume.
Ich finde ein bisschen Lakritz.
Sehr elegante Tanninstruktur. Ist nicht ganz so auf die 12 wie jetzt beim ersten. Es wirkt ein bisschen geschmeidiger, finde ich. Das ist natürlich immer schwierig, ne, auch für euch zu Hause jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt typisch für diese Einzellage, weil ich habe ja kein Beispiel, ne? Also es ist kein weiteres Beispiel, wollte ich damit sagen. Also natürlich immer spannend, wenn man jetzt so Einzellagenwein hat von 4 Weingütern und ich habe dann halt 4 Weingüter und 4-mal die gleiche Einzellage im Glas. Das macht das natürlich immer spannender, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und auch die Interpretation der jeweiligen Parzelle der Einzellage.
Ich muss ja leider wieder Möglichkeitsform sprechen, aber was würden wir dazu essen?
Lechazo habe ich vor Ort gegessen. Das ist Milchlamm aus dem Holzofen. Das wird da wirklich zelebriert und da abgefeiert. Und das wäre natürlich super cool, weil, also jetzt zu dem Wein, weil dieses Milchlamm hat einfach ein bisschen mehr Fettstruktur und das passt halt sehr, sehr gut zu dieser Gerbstoffstruktur. Und ja, ansonsten auch, ganz ehrlich, irgendwie alles, was vom Grill ist, auch Gemüse vom Grill, so richtig genial mariniertes Gemüse vom Grill und dazu jetzt der Wein.
Gutes Steak auch, ne?
Ein Steak, ja, genau.
Fleisch.
Aber auch Wildgerichte zum Beispiel.
Ja, ich sag doch.
Reh, Wildschwein.
Jetzt kommen wir zu den alten Reben.
Ja, jetzt kommen wir zu den alten Reben.
Tres Mano.
Aus 2021 auch wieder.
Die Bodega heißt auch Tres Mano.
Und jetzt riechen wir mal rein.
Oh, jetzt machen wir diesen Test. Kann ich den Stiel noch
sehen? Ist heller von der Farbe, definitiv. Nicht ganz so.
Das wundert mich. Ich hätte jetzt gewettet, dass er dunkler ist, aber man kann auch da noch so ein bisschen Stiel sehen.
Gebe ich dir vollkommen recht übrigens. Ich habe auch gerade reingeschaut und war so, ist ein bisschen heller. Durchschnittsalter von 50 Jahren. Teilweise wohl anscheinend auch deutlich älter.
50 Jahre alt, also ist es eine weiße Rebe.
Entschuldigung.
Ja.
Mein Gott, verkosten und reden, das ist echt schwierig bei Tempranillo. 100% Tinta del País, auch wieder hier. Was alte Reben mit dem Wein machen, habe ich ja schon erklärt. Ich finde, der hat fast so ein bisschen die schönste Frucht von den dreien. Gefällt mir fast am besten. Der ist so super elegant. Ich finde, der hat so auch eine sehr dunkle Frucht in der Nase, aber irgendwie reflektiert diese doch etwas hellere Farbe auch den Charakter des Weins. Es ist so ein bisschen vibrierender, für mich so ein bisschen tänzelnder, saftiger auch. Mhm. Und trotzdem hat es in der Nase diese dunkle Frucht, aber auch sehr viel Erde, Leder. Leder finde ich extrem und halt eben sehr würzig. Und dann am Gaumen kickt so eine wunderschöne, ja, diese Frucht vom Tempranillo, die ja auch haben kann, so dieser Saft. Ich finde die Nase auch am präsentesten, ich finde es echt gut.
Aber wenn man darüber nachdenkt, dass diese Rebe schon 50 Jahre lebt, ne? Das ist doch, wie ist denn das von der Wurzelstruktur? Die ist dann auch viel verwachsener, tiefer?
Ja, ja. Das ist schon crazy, ja.
Die kommt auch an ganz andere Nährstoffe ran.
Exakt.
An das Gute so nämlich. Ja. Die kommt an das Gute
ja,
ran.
Die kraxelt sich nach vorne, ja.
Aber bei so einem durchaus intensiven,
für einen richtig guten Trinkfluss.
Kräftigen Wein mit gutem Trinkfluss braucht man dann aber auch kräftiges Essen, oder?
Ja, ich finde schon, Essen sollte kräftig sein, aber trotzdem delikat im Geschmack. Und mir fällt jetzt ganz spontan ein, zu dem Wein jetzt mit diesem Saft und mit dieser guten, reifen Gerbstoffstruktur und mit dieser lebendigen Säure. Presa Iberica, das ist hier aus dem Nacken.
Nacken, hier.
Ja, ist eine Spezialität in Spanien, habe ich auch an meinem Geburtstag serviert. Ist so ein bisschen fettdurchzogener, aber hat ein sehr feines Aroma, einen richtig guten Geschmack. Also das würde ich sofort dazu servieren.
Okay, und was noch?
Da hatten wir schon Manchego. Manchego, ja, Wildbraten finde ich auch ganz cool dazu. Aber Presa Iberica wäre so mein Tipp. Ja.
Sag mal, wie bekannt sind wir nicht nur ein Weinpodcast, sondern auch immer haben wir so einen Hauch von Reisepodcast. Ich bin ja ein großer Fanboy von León. Du warst selbst schon in der Ribera del Duero.
Ja.
Was ist so ein Must-See? Also was muss man noch gesehen haben?
Peñafiel, das ist so ein kleines Städtchen. Und da gibt es ein Schloss. Das ist sehr bekannt für das Dörfchen. Und in Peñafiel befindet sich auch das Weinmuseum, habe ich damals selber auch besichtigt. Das würde ich aber auf den Nachmittag schieben, weil mittags würde ich definitiv ins Restaurant Ambivium gehen. Ausgezeichnet mit einem Stern. Kann auch sein, dass sie mittlerweile im Zuge der Neubewertung 2 haben. Bin ich jetzt gerade nicht im Thema drin.
Und mit einer guten Weinkarte, lass mich tippen.
Die haben eine Weinkarte mit über 4000 Positionen.
Wie viel?
4000 und ein Tasting-Menü namens Celarium. Habe ich damals auch gemacht, begleitet von über 20 Weinen. Fand ich sehr, sehr cool. Und die haben halt so eine begehbare Weinkarte. Das ist ein Weinkeller, du gehst rein, bekommst dann da den ersten Teil des Amüs und den Aperitif. Und dann könntest du dir, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Weinbegleitung verzichten würdest, auch in diesem krassen Weinkeller eine Flasche Wein schon aussuchen und dann würde ich halt eben sehr. Also es war wirklich sehr, sehr cool. Und auch so dieses generell die Interpretation der jeweiligen Amis-Station, dort gehst du quasi durch die Küche durch und so, das war schon echt mega.
Das finde ich mal so crazy. 4000 Positionen auf einer
Karte. Es gibt Restaurants mit 7000 Positionen.
Das ist komplett crazy.
Also es gibt super viele Möglichkeiten, etwas in Ribera del Duero zu erleben. Was ich noch empfehlen würde, wäre auf jeden Fall einmal so eine Besichtigung eines unterirdischen Kellerstollen. Also man fährt durch die Landschaft und du siehst überall, das sieht aus wie so riesige Ameisenhügel. Und das sind halt diese Luftschächte von diesen unterirdischen Kellerstollen. Ein Hotspot für eine Besichtigung ist Aranda de Duero. Das ist auch das historische Handelszentrum. Mhm. Und da gibt es halt eben diese Kellerstollen aus dem 12. bis 18. Jahrhundert, teilweise bis 30 Meter tief. Und das ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Also das fand ich schon komplett crazy. Also das war teilweise auch so ein bisschen, also Leute, die Platzangst haben oder so, wäre das jetzt nichts.
Mein letztes Mal Ribera del Duero ist ja schon ein bisschen her, aber eine Sache werde ich nie vergessen, das passt ganz gut zu diesem Sternerestaurant. Mein Tipp wäre, geht nicht nur ins schickste Restaurant, sondern geht in so ein ganz einfaches Asador irgendwo im Dorf.
Definitiv.
Holzofen, Lamm, einfach so ein Glas Ribera?
Haben wir auch gemacht.
Das ist so El Tipico, glaube ich.
Und abschließend, wenn ihr mehr Tipps benötigt für Ribera del Duero, es gibt auch eine offizielle Seite. Das ist die Ruta del Vino Ribera del Duero.es. Und dort gibt es unglaublich viele Tipps für Weingüter, Restaurants, Hotels, aber auch so Sachen, wie ich eben angesprochen habe: Fahrradfahren, Picknick, Kellerführung und so weiter und so fort, Radtouren, ja.
Ich fasse unsere wunderbare Folge von heute nochmal zusammen. Was wir alles über das Ribera del Duero gelernt haben. Ribera del Duero liegt im Herzen von Kastilien und León, auf dem kastilischen Hochplateau, wie man so schön sagt, Meseta, 150 Kilometer nördlich von Madrid. Und der Fluss dort heißt, logisch, du hast mich heute gefragt, Duero. Du hast erzählt, 4 Provinzen sind es. Zum Klima, es ist extrem kontinental.
Ja.
Also die Temperaturen liegen zwischen minus 20 Grad im Winter und plus 40 Grad im Sommer. Und es ist, habe ich mir aufgeschrieben, es sind weniger als 400 Milliliter Niederschlag. Die Weinberge liegen zwischen 720 und teils über 1000 Meter. Ne? Und damit ist es die höchste durchschnittliche Weinbergshöhe in ganz Europa. Und dann hast du diese Tag-Nacht-Schwankungen noch erwähnt.
Ja.
Und die sorgen, was sagtest du, für eine gute Säure- und Gerbstoffstruktur. Und zu den Böden, 32 verschiedene Bodentypen gibt's, von Sand- und Flusskies bis zu Kalk. Das klingt nach extremer Vielfalt. Also jede Gemeinde ist irgendwie eine Welt für sich.
Ja, kann man sagen, ja.
Zu den Rebsorten, 96% Tempranillo, hat viele Synonyme. Ich mag ganz besonders gern Tinta del País.
Ja.
Und es gibt eine Weißweinsorte und die heißt Albillo Mayor.
Ja, wird mit Sicherheit spannend in der Entwicklung sein.
Dann habe ich hier noch geschrieben Besonderheiten. Du hast noch erwähnt 65% Handlese. Und dann das Alter der Reben, das fand ich spannend. Also hast gesagt, 7% der Reben sind über 50 Jahre alt, knapp 1% über 100 Jahre alt. Von diesen 7% hatten wir heute auch eine im Glas. Super spannend. Ja, und wir hatten 3 Weine insgesamt. 3 Terroir-Konzepte, kann man eigentlich sagen. Also Truspunto, Geodesico für die Höhe, für die Höhenlage. Die Familia Comenge für die Einzellage und Tresmano eben gerade für die, ja, für die kraftvolle Rebe sozusagen.
Ja.
Also die war ja wirklich 50 Jahre alt. Einer Rentner, ist das jetzt abwertend, wenn man sagt, es ist ein Rentner unter den Reben gewesen, den wir getrunken haben? Weiß ich nicht.
Die Frage der Woche.
Markus möchte auch noch was wissen.
Markus.
Markus aus München fragt, auch nochmal zu dem Thema Crianza Reserva und Gran Reserva. Heißt eigentlich länger gereift automatisch besser?
Nee. Also da muss man ganz klar sagen, nein, also länger gereift heißt nicht automatisch besser. Ich würde sagen, es ist eine bewusste Stilentscheidung des jeweiligen Weinguts und daher ist es einfach anders gereift. Ja? Also ein Crianza ist oft fruchtbetonter und frischer, während ein Gran Reserva, ja, ich würde schon sagen, komplexer, würziger und auch oft ein bisschen geschmeidiger ist. Das haben wir jetzt auch eben bei dem einen Reserva gemerkt, ne? Der hatte dann eine ganz andere Struktur und dass jetzt zum Beispiel ein Gran Reserva teurer ist als ein Crianza, heißt nicht, dass das jetzt automatisch eine bessere Qualität ist. Das liegt ja vor allem auch am Invest des Weinguts, weil wenn wir jetzt sagen, okay, beim Gran Reserva, der liegt jetzt 60 Monate, also der hat insgesamt eine Reifezeit von 60 Monaten, das sind ja nur die Mindestanforderungen, viele Weingüter gehen darüber hinaus, dann kostet das halt eben auch Geld, weil Lagerzeit kostet Money, Money, Money. Und ich würde sagen, am Ende des Tages lasse ich nicht dadurch verunsichern, was jetzt hinten auf dem Etikett steht. Es ist viel wichtiger, dass du die unterschiedlichen Stile kennst. Also was zeichnet ein Crianza aus, was zeichnet ein Reserva aus, was zeichnet ein Gran Reserva aus oder auch ein Cosecha und dich dann für den Wein entscheidest, den du gerne im Glas hättest. Aber wie gesagt, nicht automatisch besser.
Ach, war das schön.
Ja.
Fühlt sich immer ein bisschen wie Heimat an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warte.
Wenn man was Spanisches trinkt, genau. Oder aus Spanien trinkt. Ja, viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub in der Ribera del Duero.
Peña Fiel, unbedingt Peña merken.
Fiel. Genau. 5 Sterne.
Mindestens.
Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach.
Ja.
Eine Mail, cheers@edeka.de oder gleich hier in die Podcast-Kommentare hacken. Und wie sagt man so schön? In Spanien sagt man doch...
Abonniert die Glocke.
Genau, sagt man in Spanien auch. Aber man sagt, con pan y vino,
jawohl,
se anda el camino. Ist das nicht schön? Con pan y vino, se anda el camino.
Hm? In diesem Sinne.
Mit Brot und Wein kommt man das Leben.
Mein Hund schnarcht hier neben mir. Ich denke gerade, was war das? So ein Türknurzen, aber der pennt hier. So, cheers.
Salut.
Salute. Muss ja sehr, sehr animierend sein, wenn der hier wegkratzt. Sehr spannende Folge muss es gewesen sein. Hä?
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.